Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Ich habe eine 750er Zünderab, die hat ein Vierganggetriebe. Da habe ich mich dann mal hingesetzt, habe ein Fünfganggetriebe konstruiert und aufgebaut und da reingebaut. Und ich habe erstmal natürlich das Getriebe mir angeguckt, was da drin ist. Und habe das in meinem, ich habe mir ein kleines CAD gekauft. Ich habe das ja eigentlich nie gelernt, aber das habe ich mir so ein bisschen beigebracht. Und habe das dann erstmal in dem CAD aufgebaut. Und dann habe ich festgestellt, boah, die haben damals schon etwas großzügig konstruiert. Da ist recht viel Platz. Und heute kann man die Zahnräder vielleicht auch ein bisschen kleiner machen. Kriege ich nicht vielleicht da 5 Zahnräder hin, wo die damals 4 reingebaut haben? Und das war relativ schnell klar, dass das geht. Was natürlich eine viel größere Aufgabe war, die Schaltung hinzukriegen. Weil für 4 Gänge brauchen Sie 2 Schaltgabeln, für 5 Gänge brauchen Sie 3 Schaltgabeln. Und dieses entsprechende Schrittschaltwerk, was da drin ist, das kann nur 2 Schaltgabeln. Also das war dann klar, wenn ich das mache, dann muss ich ein komplett neues Schrittschaltwerk konstruieren. Und da sind mir natürlich meine Kontakte auch sehr zugute gekommen. Also da habe ich dann zum Beispiel mit dem Richard Knoblauch, der das Carrera GT-Getriebe konstruiert hat, da habe ich mich mit ihm hingesetzt und haben wir Design-Review gemacht. Ne?
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich willkommen zu Teil 2 mit meinem Gast Michael Hölscher, dem langjährigen Mann für die Spezialoperationen im Hause Porsche. In der letzten Folge haben wir über die Entstehung des Mercedes 500e und des Audi RS2 Avant gesprochen und heute geht es um einen der vielleicht begehrenswertesten Straßensportwagen, die Porsche jemals gebaut hat, den Carrera GT. Ein 10-Zylinder-Supersportwagen mit einem Gänsehaut-Sound und von dem Walter Röhrl sagt, dass das von A bis Z der Wagen ist, den er sich immer gewünscht hat und der mit all der Verantwortung, die hier noch beim Fahrer liegt, 100% Röhrl geworden ist. Allerdings galt es, zahlreiche Hürden zu überwinden und besondere Details zu entwickeln und über einige wollen wir heute reden. Übrigens waren auch schon andere Gäste von mir an dem Wagen beteiligt. Zum Beispiel hat Bernd Rammler, dessen Name heute auffällt, den Motor beigesteuert und Tony Hatter, den ich jüngst zu Gast hatte, war für das Design verantwortlich. Wenn ihr euch also noch tiefergehend für diesen Wagen interessiert, empfehle ich euch die Folgen aus der Vergangenheit. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und meinem heutigen Gast Michael Hölscher.
Also 1998 hatte man einen Doppelsieg in Le Mans eingefahren und da war natürlich die Idee, und zwar in der GT1-Serie, da war die Idee, wenn wir das nächste Mal in Le Mans sind, dann fahren wir in der Prototypen, also LMP, Le Mans Prototypenklasse und hat angefangen dafür ein Auto zu bauen, was dann überhaupt nichts mehr mit GT1 zu tun hatte. Also GT1 musste ja immer eine Beziehung haben zu Serien.
Genau, so eine kleine Serie, ne? 20 Autos, glaube ich.
Also davon, ne? War unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Mal waren es 20 Autos, mal waren es nur 2 oder so. Genau weiß ich es nicht. Aber in der Prototypenklasse, da konnte man wirklich dann nochmal wirklich tief in die Trickkiste greifen. Und deshalb war die Idee, dann gehen wir in den Le Mans Prototypenbereich. In der Zwischenzeit fuhren die GT1 Fahrzeuge bei weiteren Rennen, allerdings leider nicht aufs Treppchen, sondern die sind dann hinterhergefahren. Und das fand der Dr. Wiedeking gar nicht lustig. Und dann hat er irgendwann mal die Leute antreten lassen und hat gesagt, Leute, das ist alles Mist, was ihr macht. Wir hören jetzt auf mit Rennen. Zack, Stecker gezogen. Da waren die Gesichter sehr lang. Und die Kapazitäten aus der Rennabteilung sind dann in das Projekt Cayenne mit reingesteckt worden. Also die Rennabteilung ist da erstmal so ein bisschen zerpflückt worden. Ja. Und die Leute mussten oder durften am Cayenne weiterarbeiten. Und gerade in der Zeit war eben quasi parallel dieses Thema Carrera GT. Und das war ein Projekt, was auch vom Dr. Wiedeking unterstützt wurde, weil das also war, wir haben ja immer gesagt, ein Leuchtturmprojekt, damit ein Imagebildner für Porsche. War in meinen Augen auch ganz wichtig, gerade weil wir uns aus dem Sport zurückgezogen haben, weil wir in den Bereich Geländewagen gegangen sind. Und naja, ich sage mal, Porsche 911 Fahrer, der wollte immer so ein bisschen das Image eines Löwenbändigers haben. Und da ist man Gefahr gelaufen, dass man dieses Image da so ein bisschen verlässt.
906 war das ja schon sehr weicher in Anführungszeichen.
Genau, ganz genau. Und kam so ein Auto wie der Carrera GT natürlich recht, um jetzt dieses Image auch mal wieder zu festigen da. Ne? Und der Dr. Wiedeking hat gesagt, dann stecke ich das Geld lieber in ein solches Auto rein und verdiene da auch hinterher wieder was damit, als dass ich das Geld in Rennprojekte reinstecke. Und wenn wir verlieren, haben wir nicht mal ein Image gewinnen. Ne? Also er war da nicht so der Rennfreak damals.
Ja,
ne?
Stimmt.
Ja, ja. Und um jetzt auf die Konzeptphase Karriere zurückzukommen, da haben wir also in der Zeit, bis das in Paris vorgestellt werden sollte, das Auto, haben wir also mal diese grundlegenden Themen schon mal abgefrühstückt. Also ganz wichtig war, wer baut uns denn ein Monocoque in Kohlefaser in der Stückzahl? Also wir hatten damals von 500 bis 700 Autos geredet in 3 Jahren. Das war mal so der erste Ansatz. Oh, okay. Ne?
Also auf die auch quasi das Geld hätte verdient werden müssen.
Ja.
Da hätten die ja fast 1 Million gekostet dann.
Ja, also das war mal so der erste Ansatz. Ja. Ne? Und da sind wir dann mit dem Leiter von unserer Kohlefaserentwicklung, der Dieter Steinhauser, und ein Kollege noch vom Einkauf, König. Wir sind dann in der Weltgeschichte rumgetourt und haben dann angeguckt, welche Firmen können denn sowas überhaupt machen. Mhm. Und da waren wir bei Luftfahrtunternehmen. Und ja, die haben natürlich auch diese Technologie, kennen die, die können die wirklich super, aber die Teile können sie nicht bezahlen. Die machen das so akribisch und das kriegt man nicht hin. Dann waren wir bei den Firmen, die die Rennställe versorgen mit Kohlefaserautos. Die machen das relativ schnell. Ja. Auch, ich sag mal, vom Preis her akzeptabel, aber es ist eine Frage der Stückzahl und eine Frage der Qualität. Weil also die, ich sag mal, Spaltmaße und solche Sachen jucken die Leute im Rennbetrieb nicht, es sei denn, die haben irgendwelche aerodynamischen Auswirkungen. Ne? Ja. Und das war also sehr, sehr schwierig. Und der Wiedeking hat dann irgendwann mal gemeint, und wenn er keinen findet oder die nicht wollen, dann kaufe ich mir selber einen Autoklaven. Dazu muss man wissen, derjenige, der es hinterher gemacht hat, der hat 8 Autoklaven nur für uns im Betrieb gehabt.
Also 8?
Ein Autoklav. Das hätte nun bei Weitem nicht gereicht. Ne?
Ja.
Naja, aber jedenfalls, und auch zum Beispiel, wo kriegen wir ein Getriebe her? Also uns war schon klar, also das muss ein Getriebe sein, was wirklich nur für dieses Auto gebaut wird, für die paar Stückzahl. Ne?
War der VC-Motor von Anfang an gesetzt oder war es damals noch so, man könnte auch einen 6-Zylinder-Turbo
also
nehmen?
Also von uns aus vom Team her war der VC-Motor gesetzt, aber okay. Es gab natürlich bei uns auch Leute, die gefragt haben, ey, muss das denn sein? Der ist doch so aufwendig und teuer und wir bauen jetzt einen schönen V8 da, ja, können wir den da nicht einbauen? Genau. Und damit haben wir uns natürlich auseinandergesetzt, aber der V8-Motor hätte vielleicht viel Leistung gehabt, der hätte man ja auch vielleicht noch mal ein bisschen in Leistung anheben können gegenüber dem Cayenne, aber der hätte keine Rennqualitäten gehabt. Und wir haben immer gesagt, mit dem Auto müssen wir auf einer Rennstrecke mit der Konkurrenz nicht nur mithalten können, sondern da müssen wir vorne wegfahren. Mhm. Und da müssen wir wirklich die alten Tugenden von Porsche wieder rausholen und sagen, Konzept, wir wollen das beste mechanische Konzept haben. Wir müssen nicht die höchste Leistung haben. Und der Ferrari hatte hinterher ein paar PS mehr gehabt als wir. Aber wir wollen tiefen Schwerpunkt und so weiter. Und das wäre mit dem V8-Motor nicht gegangen. Und das haben wir dann, das war auch mit meinem Job, das im Vorstand dann vorzustellen und zu argumentieren. Und dem ist dann auch gefolgt worden. Und es ist ja auch so, wir haben seit vielen Jahren keinen solchen Supersportwagen mehr gebracht. Wir mussten da jetzt auch Argumente liefern, warum die jetzt nicht den SLR kaufen, sondern unseren.
Ja.
Und da haben wir gesagt, Leute, ausschließlich bei uns bekommt ihr einen echten Rennmotor in diesem Auto. Der musste natürlich auch noch weiterentwickelt werden von dem LMP-Motor, das ist ganz klar. Der ist ja nicht vorgesehen gewesen für ein Straßenfahrzeug. Aber es ist der Motor, er hat, es ist der V10 mit dem Zylinderwinkel, mit dem Zylinderabstand, ursprünglich sogar mit dem Hubbohrungsverhältnis, was wir dann ja noch mal ein bisschen geändert haben, dass wir von den 5,5 Liter auf die 6 Liter gekommen sind. Aber es ist der Rennmotor und das bekommt ihr nur bei uns.
Ja, er hat nur nie Rennen gewonnen. Das war ja eigentlich immer so das Problem. Ne? Also der GT1-Motor, also ist das eigentlich einfacher, eigentlich als Rennmotor entwickelten Motor für die Straße zu domestizieren oder ist es leichter, einen Straßenmotor für Supersportwagen noch mal ein bisschen aufzublasen?
Ich denke, das kommt immer drauf an, wenn Sie den domestizieren wollen für ein Fahrzeug, was 100.000 Mal gebaut ist, dann ist es besser, Sie gehen kommen vom Serienfahrzeug. Ja, wenn klar. Sie jetzt aber in der kleinen Stückzahl das machen wollen, dann war das mit dem Rennmotor genau der richtige Weg. Ne?
Haben Sie das ein bisschen verfolgt, jetzt Mercedes mit dem GT1, die ja auch den Formel-1-Motor, den 6-Zylinder jetzt in ihrem neuen Supersportwagen eingebaut haben, die haben ja jahrelang Probleme gehabt mit den Abgaswerten. Das ist natürlich jetzt heute nochmal ein größeres Problem, aber das war, glaube ich, ein Riesenproblem. Ein Original-Formel-1-Motor mit diesem ganzen Zinnober drumherum irgendwie für die Straße hinzubekommen.
Das ja, also darüber weiß ich jetzt nicht viel. Okay, okay, also ja. Aber bei uns war es natürlich auch ein Thema. Wir mussten also zum Beispiel einen zweiten Kompressionsring reinbauen. Also der Rennmotor hatte nur einen Kompressionsring. Mhm. Und zu der Zeit hätte man also die Rohemissionen nicht hinbekommen mit einem Kompressionsring. Haben wir hinterher bei dem 918 hingekriegt, beim Spider. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und das bedeutet natürlich auch, Sie müssen die Zylinderhöhe, Deckhöhe ändern. Weil beim Rennmotor, da ist keine Luft da, sondern das wird alles auf den Punkt konstruiert. Und wenn Sie da einen Kolben haben mit nur einem Kompressionsring, dann ist auch da der Zylinder zu Ende. Und wenn Sie da noch einen zweiten machen wollen, dann müssen Sie den Zylinder erhöhen.
Ne? Ja, okay.
Also das, da ist schon immer ein Rattenschwanz hinten dran gewesen. Ja. Aber wir mussten den... Also ich sag mal, die Gusswerkzeuge für den Block sowieso neu machen, weil zum Beispiel die Kühlwasserdurchströmung, das war noch nicht abgeschlossen bei dem Rennmotor, da musste noch geändert werden. Dann war natürlich die ganze Ansauggeschichte, da können Sie nicht wie beim Rennmotor da mit zwei Einspritzventilen und Einzeldrosselklappen arbeiten, sondern da sind wir darauf angewiesen gewesen, dass wir Bosch-Motronik da einsetzen. Sonst kriegen Sie das nicht in den Griff, geht nicht. Ne? Jedenfalls nicht in einem vernünftigen Rahmen. Ne? Und deshalb haben wir uns, genauso wie Ferrari zum Beispiel auch, dann an Bosch gewandt. Die hatten damals die Bosch Motorsport ausgegründet, das hieß dann Asset. Mit denen haben wir sehr gut zusammengearbeitet und haben uns von denen diese Sachen adaptieren lassen.
Was war die Benchmark für den Wagen? Also welche Autos haben Sie sich angeguckt am Markt oder was so
geplant? Ja gut, das war natürlich der SLR und das war der Enzo.
Der Enzo war es, ne?
Ja, ja, natürlich. Also, okay. Das war klar. Das war ja auch bekannt, dass die beiden kommen. Wir haben uns natürlich auch andere Fahrzeuge noch geholt und die mal gefahren und mal im Windkanal gehabt und so, solche Sachen. Aber die beiden Autos waren eigentlich die direkten, ja, ich sag mal Konkurrenten.
Okay.
Wobei der SLR eigentlich vom Konzept her ja ein anderes Auto ist. Also das war schon klar, es war auf dem Nürburgring nicht die Konkurrenz. Da wäre es dann eher der Enzo gewesen. Aber in meinen Augen, Konkurrenz ist das, zwischen dem sich ein Kunde entscheidet, was er kauft. Mhm. Und ob er jetzt das Geld zum Porsche bringt oder zum Mercedes. Und das ist nicht nur davon abhängig, wer jetzt der Schnellere am Nürburgring ist. Es ist immer davon abhängig, was will der Kunde von diesem Auto haben. Und insofern war der SLR auch mit für uns ein Konkurrent. Aber technisch gesehen natürlich mehr der Ferrari.
Haben Sie sich den McLaren F1 angesehen? Weil der war preislich natürlich ganz woanders. Aber
den haben wir uns auch angesehen, ja. Aber also der Sie meinen den alten F1?
Den McLaren F1, den mit der mittleren Sitzposition.
Ja, ja, also, ja, genau. Gut, den haben wir uns natürlich angesehen, aber vom Konzept her mit dem Mittelsitz und so wäre das nichts gewesen.
Was ich ganz interessant finde, also dass vielleicht das Konzept, diese rudimentäre Bedienweise, also der hat ja auch keine Fahrhilfen, der hat eine analoge Haarschaltung, wenig Fahrhilfen oder wenig fahrdynamische Fahrhilfen, dass man das vielleicht so ein bisschen abgeguckt hat. Weil wenn Sie sagen SLR und Enzo, die haben ja zum Beispiel beide eine Lenkradschaltung oder eine Automatik, der Mercedes jetzt. Und trotzdem haben Sie jetzt gesagt, na, wir machen eine Haarschaltung.
Ja, wenn wir das Doppelkupplungsgetriebe für das Drehmoment und die Drehzahlen gehabt hätten, dann hätten wir möglicherweise dann auch nicht die manuelle Haarschaltung genommen.
Aber
das Doppelkupplungsgetriebe war nicht verfügbar für diesen Einsatzzweck. Und auch nicht für die Drehmomente. Und was für uns überhaupt nicht in Frage kam, wäre ein automatisiertes Schaltgetriebe gewesen. Mhm. Also was dann selber das Gas wegnimmt und selber wieder Gas gibt.
Das hatte der Ferrari, ne?
Das hatte der Ferrari, genau. Und da haben wir überlegt und haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Das ist greift zu viel in das ein, was der Fahrer eigentlich selber machen möchte. Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir ein Sechsganggetriebe machen. Und das haben wir dann auch ganz speziell auf dieses Auto ausgelegt. Das ist ja ein Quergetriebe. Das hat dann unser Getriebekonstrukteur, der also bei uns immer die Renngetriebe konstruiert hat, der Richard Knobloch, der kam dann eines Tages zu mir und hat gemeint, du weißt du, ich glaube, es ist besser, wenn wir hier nicht wie bei dem LMP oder GT1 da ein Längsgetriebe machen, sondern wir bauen das quer. Wir machen also den Winkeltrieb, machen wir quasi gleich am Eingang und dann haben wir die Wellen quer. Wir haben da den Vorteil, wir können hinten einen ordentlichen Diffusor gestalten, kriegen wir Abtrieb.
Ja.
Das Zweite, wir wollen ja mit diesem Rennmotor so tief wie möglich gehen, mit einer kleinen Kupplung und so weiter. Und das kann ich dann auch machen mit dem Getriebe, indem ich da noch einen Radsatz vorlege und das Ganze dann tiefer bringe. Also wir sind ja mit der Kurbelwellenmitte sind wir ja deutlich unter Radmitte. Mhm. Und das muss natürlich im Getriebe dann auch abgebildet sein. Mhm. Ne? Das ist klar. Und dann habe ich gedacht, ja, dann konstruier das mal, mach mal ein paar Zeichnungen, kommst du bei uns ins Technikgespräch und dann gucken wir uns das durch. Und wenn wir dann alle sagen, ist in Ordnung, dann gehe ich dann mit zum Vorstand und sage, so wollen wir es haben.
Mhm. Okay, ja. Also das ist komplett eine Neukonstruktion. Also wie berechnet man das eigentlich? Wenn Sie jetzt sagen, ja, mach mal eine Zeichnung, wahrscheinlich hat man da so und so viel Mannstunden fürs Getriebe ins Konzept geschrieben und das kostet wahrscheinlich dann auch alles nochmal extrem viel mehr Geld, oder? Sowas komplett neu zu machen.
Ja, das kann natürlich sein, dass in einem Bereich, wenn man jetzt feststellt, wir müssen da nochmal umschwenken, dass man dann auch dann mehr Kapazitäten, mehr Geld reinstecken muss. Mhm. Aber es ist natürlich so, am Anfang, da wussten wir noch nicht genau, was für ein Getriebe kommt da rein. Und dann sagt man natürlich, okay, wir müssen was machen und dann halten wir was vor. Wenn dann in irgendeinem Bereich man feststellt, ich brauche mehr, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich als Projektleiter sehe eine andere Möglichkeit, wo ich es kompensieren kann. Mhm. Oder ich atme tief durch und mache eine Vorstandsvorlage und gehe zum Dr. Wiedeking und sage, wir haben ein kleines Problem, wir brauchen noch mehr Geld. Ja. Das ist zum Glück nicht oft vorgekommen. Es ist ein einziges Mal vorgekommen und das war auch gar nicht lustig. Und zwar hat der Hersteller von den Kohlefaserteilen sich erstmal überhaupt nicht geäußert, was die Teile kosten, wenn wir eine kleine Änderung gebracht haben.
Also, das war ein italienischer Hersteller.
Ja, war ein italienischer, kann man auch sagen, das ist die Firma ATR. Ja. Das war eigentlich der einzige weltweit, der in der Lage war, in der Stückzahl diese Teile zu liefern. In der Erstschätzung auch zu einem Preis, der wirklich in Ordnung war. Mhm. Und der hat ja nicht nur das Chassis gemacht und den Aggregateträger, sondern auch die ganzen Karosserie-Außenhautteile. Und da kommen wir wieder in das Thema Qualität, Strag, Flächenqualität und so weiter. Und da war der Einzige, der da in die Richtung unserer Qualitätsanforderungen kam. Mhm. Also in die Richtung, sage ich mal. Da gab es also auch schon viel Optimierungsbedarf noch. Aber ein anderer wäre zu der Zeit nicht zu finden gewesen. Ne? Und ja, vielleicht war das auch so ein bisschen italienische Mentalität. Also wir haben gesagt, das ist unser Erstentwurf. Wir kommen immer wieder mit Änderungen, weil wir müssen hier mal einen Anschraubpunkt ändern oder Geometrie ändern und so weiter. Und bitte sage uns jedes Mal, was das, ob es teurer wird. Mhm. Und er hat nie was gesagt. Und dann kam er nach einem Jahr irgendwann und hat eine Aufstellung gemacht und da sind fast alle Teile um circa 100% teurer geworden. Und das ist natürlich gar nicht lustig. Und ich musste dann damit natürlich in den Vorstand. Habe da eine Vorstandsvorlage geschrieben und hatte auch den Termin bekommen. Und dann hatte ich meinen Urlaub dazwischen geplant gehabt, bin mit meiner Frau in Urlaub gefahren. Und so richtig erholsam war das nicht, ne? Weil ich wusste nicht, was mich erwartet. Also weil Dr. Wiedeking hat immer gesagt, das Projekt muss sein Geld einfahren. Ja. Es wird nicht gesponsert. Wir machen das, was ja wohl beim 959 damals das Problem war, machen wir nicht nochmal. Mhm. Und da wusste ich wirklich nicht, was mich erwartet und bin dann in die Vorstandssitzung rein. Und es war aber so, wir hatten also trotz dieser Problematik immer noch eine positive Bilanz. Es war also, ist immer noch was hängen geblieben. Natürlich war die Erwartung an die Rendite nicht zu vergleichen jetzt mit einem Cayenne oder sowas. Also das ist schon sowieso klar gewesen. Aber wir waren nicht in den Miesen. Und das ist auch bis zum Schluss so gewesen. Und das war uns auch sehr wichtig, also ganz speziell auch dem Dr. Wiedeking, weil wir sagen wollten, die Kunden unserer anderen Fahrzeuge sponsern das nicht. Mhm. Und auch ein Kunde von so einem Auto will auch sagen, Leute, das habe ich selber bezahlt. Also das und das hat dann noch funktioniert. Also da haben wir tief geschluckt, haben dann nochmal geguckt, ob das alles gerechtfertigt ist, was der gesagt hat. Und ja, und dann haben wir es aber durchgezogen.
Bei dem Wagen hätte man ja auch sagen können, die Marketingabteilung füllt die Lücke auf. Weil der Wagen hat ja so gestrahlt auf die Marke und
ja,
so
viel gebracht. Natürlich. Aber natürlich macht man das nicht. Ich habe dann natürlich auch hinterher beim Abschlussbericht so ein bisschen in die Trickkiste gegriffen. Und zwar ist es so, dass unsere Presseabteilung, die berechnet immer, was ein positiver Pressebericht äquivalent zu einer Anzeige kosten würde. Und dann bin ich zur Presseabteilung gegangen und habe gesagt, hey, gebt mir mal die Zahlen. Und dann, das habe ich natürlich dann in der Abschlusspräsentation dann auch dem Vorstand vorgestellt, was das denn doch als immerhin ideellen Wert oder anzeigenäquivalenten Wert, wie die gesagt haben, denn noch gebracht hat. Und das war durchaus beträchtlich. Ja,
davon gehe ich aus. Nochmal zurück zu der Kohlefasergeschichte. Sie haben also einen Hersteller gefunden, der in der Lage war, die Menge herzustellen. Ja. Was war das für ein Hersteller? Was haben die sonst gemacht?
Die haben damals ausschließlich Kohlefaserteile gemacht. Und zwar haben die für Rennserien, also für Formel 3 zum Beispiel, haben sie dann mal geschwind 100 Chassis oder sowas gebaut.
Okay.
Und die wussten also schon, was eine Serie ist.
Ja.
Und die haben für die ganzen Ferrari-Kohlefaser-Fahrzeuge dann die Teile gebaut, Karosserieteile.
Also auch für den Enzo quasi, ne?
Ja, ja, auch für den Enzo. Also, okay, also, das wussten wir, das wusste Ferrari auch. Also die standen nebeneinander da, ne?
Ja, okay.
Und auch für Lambo haben sie, glaube ich, einige Teile gemacht in Kohlefaser. Also die haben fast ausschließlich Kohlefaserteile für die Automobilindustrie gemacht. Auch Kohlefaserteile für Luftfahrt, aber in kleinerem Rahmen.
Mhm. Haben Sie so ein Enzo mal auseinandergebaut und geguckt?
Nein, auseinandergebaut haben wir nicht. Wir haben uns von Ferrari mal einen geliehen und die haben auch von uns einen Carrera GT bekommen, okay, als wir fertig waren, also nicht während der Entwicklung. Mhm. Und den haben wir dann natürlich auch mal gefahren. Auch Walter Röhrl hat den gefahren. Wir waren also mit dem Fahrzeug und mit unserem Carrera GT in Papenburg. Mhm. Da gibt es ja den nachgebauten Hockenheimring. Und den hatten wir, als wir ja kurz vor Serieneinführung waren. Und da hat Walter Röhrl natürlich auf diesem Hockenheimring die beiden Autos verglichen.
Jetzt muss ich mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, denn mich haben in der Vergangenheit immer wieder Mails erreicht mit der Frage, ob es denn zum Beispiel Tassen oder T-Shirts der alten Schule geben würde. Stellt euch vor, das alles gibt's und zwar bei mir im Shop unter www.alteschule.tv. Dort findet ihr übrigens auch das Buch, das ich zusammen mit Christian Geisdörfer anlässlich Walter Rolls 75. Geburtstag geschrieben habe und dessen Lieblingsauto ist ja der Carrera GT, um den es hier heute geht. Und so schließt sich der Kreis und das ist ja eigentlich die perfekte Überleitung zurück zur heutigen Folge. Nochmal die Adresse zu vielleicht tollen Weihnachtsgeschenken für alte Schule-Fans: www.alteschule.tv. Findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit Michael Hölscher.
Da hat Walter Röhrl natürlich auf diesem Hockenheimring die beiden Autos verglichen. Und der Carrera GT war etwas schneller. Und da hat er gesagt, ich habe mir so Mühe gegeben, dass ich mit dem Enzo schneller bin, weil ich wollte euch nochmal unter Druck setzen. Ja, aber es war so ungefähr eine Sekunde war es im Trocknen. Im Nassen war es sogar mehr. Ja. Obwohl beide Fahrzeuge ja nicht über PSM oder sowas verfügt haben. Ne?
Ja. Sind Sie auch den Enzo mal gefahren?
Ja, ja, natürlich. Ich habe ihn sogar mit einem Kollegen zusammen in Maranello abgeholt. Okay. Allerdings, als es schneite. Da sind wir über einen Brenner gefahren mit Sommerreifen, das war nicht so nett.
Davon gehe ich aus. Ist das, wenn man da einsteigt, so ein Aha-Erlebnis? Also dass man sagt, die haben da ganz schön einen vorgelegt?
Ja, allerdings, und das haben wir aber auch vorher schon gesehen, die haben auf ganz andere Sachen Wert gelegt als wir. Mhm. Wir hatten einen der frühen Enzos mal uns angucken können, und zwar durch jemanden, der in einer Rennabteilung bekannt war und der verschiedene schöne Fahrzeuge hatte. Mhm. Und der hat uns dann mal seinen Wagen angucken lassen im Stand. Da sind wir mit einem Auditor von unserer Qualitätsabteilung hingefahren, haben uns den angeguckt. Und da muss man sagen, es ist ein wahnsinnig aufregendes Auto. Mhm. Also wenn Sie da 10 Meter davor stehen, wow. Aber es wird bei Ferrari anscheinend nicht so viel Wert auf die Details gelegt. Ne? Mhm. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Als wir unser Kohlefaser-Monocoque konstruiert haben, da kamen die Studioleute, der Toni Hatter, und hat gesagt, Leute, so geht das nicht. Ihr habt hier eine Wand, und dann macht ihr da einfach einen Radius rein. Das geht nicht. Da sieht man da eine Lichtlinie. Das darf nicht sein. Ihr müsst das mit Konix machen, also allmählich in den Radius übergehen. Nicht einfach Radius 0, Radius X und Radius 0, sondern das muss allmählich übergehen.
Ja.
Und die Konstrukteure von unseren Rennfahrzeugen, die haben gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Aber auch wieder ausgekämpft. Da ist die Optik von diesem schicken Kohlefaser-Monocoque war uns so viel wert, dass wir gesagt haben, das müsst ihr nochmal überarbeiten. Ihr macht da diese Connex rein und dann sieht das wirklich toll aus. Und das ist, sowas macht der Ferrari nicht. Ne? Zack, zack und ja. Radius dazwischen, fertig.
Mehr Funktionen als Design.
Ja. Und auch der Motorraum, also der ist ja bei uns auch wirklich super durchgestaltet worden, obwohl die Teile alle Funktionen haben. Wir haben ja bis auf die eine kleine Kohlefaserleiste oben in der Ansaugung sind alle Teile funktionell.
Okay.
Ja, für uns ist Motorraumdesign das Schönmachen der Technik und nicht das Verstecken der Technik mit schönen Teilen. Ferrari anders. Die haben ihre Zylinderkopfdeckel mit Schrumpflack und alles andere ist
halt aber auch
nicht designt.
Ja.
Der Walter Röhrl sagt, das ist für mich in Ordnung. Ich brauche das nicht.
Ja, natürlich. Ja.
Aber unser Auto ist eben kein Rennwagen, sondern er ist ein Wagen für Kunden und die möchten, wenn die Haube aufgeht, dann möchten die auch sagen, wow. Mhm. Und deshalb sind wir das anders angegangen als Ferrari.
Okay,
also,
okay.
Aber Ferrari ist, also der Enzo ist ein super Auto und der Sprung vom F50 zum Enzo ist gigantisch.
Ja,
ja, der F50 war auch motorstarr angeschraubt. Mhm. Und beim Enzo, die haben auch eine elastische Aufhängung gemacht.
Mit dem Hilfsrahmen.
Ja. Also, ne?
Ja, okay.
Ja, ja, mit Hilfsrahmen.
Hat der Testfahrer von Ferrari, war der mit dem Enzo schneller als mit dem Carrera GT? Wissen Sie das?
Ich weiß es, dass es nicht war, aber bei einer anderen Gelegenheit, und zwar Automotorsport, wollte diese Fahrzeuge vergleichen. Eigentlich wollten sie nur Enardo vergleichen. Mhm. Da hatten sie also neben, also ich glaube, ein SLR hatten sie, ein Lambo hatten sie noch, ein Enzo und unseren. Und wir wussten natürlich, dass wir in der Höchstgeschwindigkeit weder den SLR noch den Enzo erreichen, weil für uns war Höchstgeschwindigkeit eigentlich nicht so wichtig. Sonst hätten wir auch ein geschlossenes Auto gemacht. Uns hätten wir vielleicht noch mal die Leistung angepackt, weiß ich jetzt nicht. Sondern wir haben gesagt, unser Auto ist auf der Rennstrecke das schnellste. Und da haben wir den Automotorsportleuten gesagt, okay, ihr kriegt das Auto zum Vergleichen, aber nur, wenn ihr auch einen zweiten Vergleich auf der Rennstrecke macht. Mhm. Und das war in Bari unten. Und da sind die Automotorsportleute das Auto gefahren und da hatte der Carrera GT die schnellste Zeit von allen Autos da. Und so wie mir der Roland Kussmaul, der war dabei, dann erzählt hat, wollte dann wohl ein Ferrari-Fahrer denn nochmal seinen Ferrari fahren auf der Strecke, um zu gucken, ob er nicht schneller ist als unserer, weil er hat auch festgestellt, dass die Automotorsportleute und der Roland Kussmaul sich auch gekannt haben, ne? Mhm. Und dann natürlich durfte er das, aber der hatte er nicht mal die Zeit erreicht, die der, ich glaube, der Otto Hofbauer war es oder sowas.
Okay.
Ja, ja. Nee, und also dadurch, dass der Walter Röhrl diese Autos in Papenburg gefahren hat, und da wussten wir, wie die Autos im Vergleich zueinander waren. Und deshalb haben wir dann mit guten Gewissens auch die Autos dann in Richtung Süditalien dann geschickt.
Okay. Interessant. Und das ist ja tatsächlich, obwohl es eigentlich keine Rennautos sind, obwohl wahrscheinlich kein einziger Kunde jemals diesen Wert erreichen wird, oder im Vergleich oder so, ist das mega wichtig, ne? Dass man da der Schnellste ist.
Ja, das ist mega wichtig. Und also beim Carrera GT gibt es viele Leute, die damit richtig auf dem Nürburgring gefahren sind. Also die werden sicherlich nicht die Walter-Röhrl-Zeit gefahren haben, aber die es richtig knacken lassen.
Also das wussten Sie auch, dass das Publikum schon Track-Day-affin sein würde?
Ja, ja. Also ich habe ja viele Kunden auch kennengelernt dabei. Ne?
Okay.
Wir haben ja auch relativ früh dann auch potenzielle Kunden eingeladen und so. Nee, das wusste ich schon. Also es gibt die ganze Bandbreite. Es gibt die Leute, die stellen sich das Auto quasi neben das Wohnzimmer, wo sie dann durch eine Scheibe da gucken können. Mhm. Andere Leute, ich weiß zum Beispiel einer, das war ein Busunternehmer mit recht großen Fuhrpark, wenn dann mal einer seiner Fahrer in Spanien krank geworden ist und er musste dann anderen hinbringen, er hat dann nicht in den Flieger gesetzt, dann hat er gesagt, komm, du setz dich auf den Beifahrersitz vom Carrera GT und wir fahren da jetzt runter. Ne?
Okay.
Und der hatte dann innerhalb von einem Jahr über 100.000 Kilometer auf der Uhr. Ne?
Was? Ja. Mit dem Carrera GT?
Ja.
Das gibt's ja nicht.
Ja, wie gesagt, die ganze Bandbreite gibt es. Okay. Und dann gibt es eben Leute, die fahren damit zum Nürburgring und lassen nochmal richtig die Sau raus.
Ja.
Und manche wissen auch, was dann die Ersatzteile kosten. Das ist auch schon...
Wir sind so ein bisschen abgekommen von dem Getriebethema, weil eine ganz besonders schwierige Entwicklung, glaube ich, war auch die Kupplung von dem Auto.
Ja, ja, das war also wirklich nicht einfach. Vor allen Dingen, wir wollten ja, wir haben ja gesagt, Konzept muss besser sein als bei den anderen. Und ein Thema, was jeder Renningenieur weiß, Schwerpunkt runter.
Mhm.
Und in der Formel 1, da haben die mittlerweile, ich weiß nicht, wie es heute ist, damals hatten sie Kupplungen mit 110 mm Durchmesser, heute wahrscheinlich noch kleiner.
Mhm.
Und wir hatten dann gedacht, jetzt gucken wir mal, ob man solche Kupplungen, wie sie in Formel 1 oder ähnlichen Rennfahrzeugen angesetzt werden, ob wir die nicht nutzen können. Und da hatte dann ein Kundendienstingenieur von einem Zulieferer uns gesagt, ja, ja, wir haben sowas in der Entwicklung. Also die halten 100.000 Kilometer. Und da haben wir gesagt, prima, das bauen wir dann bei uns ein, die nehmen wir. Ja, und dann leider war es so, dass der dann nach einem Monat oder sowas nicht mehr in der Firma war. Und der Nachfolger von ihm, der hat dann gesagt, also die Kupplung könnt ihr zwar haben, aber mehr als 10.000 Kilometer garantieren wir denn nicht. Das war natürlich dann ein Tiefschlag für uns, ganz klar. Und dann gab es eben zwei Sachen. Zum einen haben wir dann überlegt, kriegt man das hin, dass man diese Kupplung nachstellbar macht? Entweder vorteilhafterweise natürlich automatisch nachstellend. Oder wenn das nicht geht, dann wenigstens nach 10.000 Kilometer in die Werkstatt irgendwie einen Servicedeckel abnehmen und dann nachstellbar machen. Und parallel hatten wir dann eben überlegt, Mensch, wir haben Keramik ja auch bei uns im Auto als Reibpartner bei den Bremsen.
Mhm.
Kann man da nicht was mitmachen? Und dann haben wir gedacht, also wenn das klappt, das wäre natürlich das Beste, weil da Verschleiß ist da dann kein Thema mehr und so weiter. Dann haben wir uns diese Keramiken angeguckt. Und das Erste, was wir dann lernen durften, war, dass so eine Kupplung doch etwas schneller dreht als eine Bremsscheibe und dass die Bremsscheibenkeramik sich dann in ihre Bestandteile auflöst. Okay. Ja, weil die Fasern da drin waren nicht gerichtete Fasern. Also wie wenn Sie so einen Gartenstuhl angucken, der aus GFK gemacht ist, auf der Rückseite, da sieht das so wie Kraut und Rüben aus. So wird eine Bremsscheibe auch hergestellt. Das sind kurze Fasern, die sind getränkt mit Harz und die werden dann in die Form reingebracht. Und das funktioniert gut für die Bremsscheiben, aber eben nicht bei den hohen Drehzahlen. Und wir haben ja 8200 Umdrehungen oder sowas Maximaldrehzahl und die Prüfdrehzahl ist dann das Doppelte davon.
Okay.
Also mit ungefähr 16.000 müssen sich diese Teile drehen lassen und dürfen nicht auseinanderfliegen. Und dann haben wir mit dem Hersteller gesprochen, was kann man denn da machen? Und dann haben die gesagt, ja okay, dann nehmen wir jetzt erstmal, wie bei einem Prepreg, bei den Chassis oder sowas, nehmen wir keine Kurzfasern, sondern wir nehmen Gewebe. Und machen damit die Prepregs, also die Harz gefüllten Grünlinge, sagt man teilweise auch. Die werden dann ausgehärtet und dann hinterher siliziert und dann kommt da die Keramik raus. Ist ein Prozess, der über Wochen geht mit verschiedenen Schritten, teilweise sehr empfindlich, was die Parameter betrifft. Also das haben wir dann hinterher feststellen dürfen. Aber zum nächsten Mal haben wir dann gesehen, diese Keramik kann man nutzen, die funktioniert von der Drehzahl her und auch von der Reibung. Ja, und dann haben wir das auskonstruiert mit dem Zulieferer und haben diese Keramikkupplung dann entwickelt. Und ja, die ist ja auch bekannt, sage ich mal. Auch bei den Leuten, die das Auto nicht fahren, hat sich das schon rumgesprochen. Man braucht also schon ein gewisses Gefühl im Fuß und auch, ich sag mal, auch ein bisschen Kraft, weil der Weg zwischen dem Einkuppeln und dem Auskuppeln ist sehr, sehr klein. Und da in dem Bereich, da brauchen Sie schon auch ein bisschen Kraft, um die Kupplung zu treten, müssen Sie sehr feinfühlig arbeiten. Mhm. Und ich sag mal, das kriegt man raus. Das ist die eine Sache. Wenn die Leute aber ein bisschen nervös sind, ist es schwierig. Aber es gibt da auch einen Trick, dass man eben den Leerlauffüllungsregler die Arbeit tun lässt. Man muss dann nur wirklich darauf achten, dass man den Fuß nicht auf dem Gas hat. Also das Gaspedal darf nichts merken. Und dann kann man die Kupplung leicht kommen lassen und dann fährt das Auto los.
Okay.
Ja. Und mit dem Trick haben dann auch so viele Kunden gesagt, okay, dann geht das auch gut.
Okay. Und ich glaube, wenn man da also bei hoher Drehzahl das ein bisschen schleifen lässt, ist sie schnell kaputt und das kostet 20.000 oder so. Ne?
20 ist, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen. Ich weiß es jetzt nicht ganz, aber fünfstellig ist es auf alle Fälle. Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Das Auto hat ja Werte von 0 auf 100. Wir geben an 3,9 Sekunden. Und da gab es natürlich auch viele Kunden, die dann gemeint haben, das will ich doch auch mal ausprobieren. Und dazu sollte man aber wissen, wie das geht. Und solche Sachen werden nicht mit Schlupf in der Kupplung gefahren, sondern die werden gefahren, wie wissen Sie sicherlich, mit Schlupf am Reifen. Das heißt also, auf die richtige Drehzahl bringen, Kupplung schnalzen lassen, die Reifen drehen durch und dann fährt man los und dann kriegt man diese Zeiten hin und dann passiert der Kupplung gar nichts. Ja. Also wir waren mit dem Auto bei einer Pressevorstellung in Italien. Da sind am Tag an einem Auto 100 solche Knallstarts gemacht worden. Das hat der Kupplung überhaupt nichts ausgemacht. Das muss nur richtig gemacht werden. Aber wenn die Leute es nicht wissen, dass man so anfährt oder wenn man diese Zeiten auch mal selber austesten möchte, dann kann es natürlich schnell sein, dass die Kupplung dann überhitzt und das ist dann nicht gut.
Für alle Carrera GT-Fahrer unter meinen Hörern, welches ist die Einfahrdrehzahl zum Kupplung schnalzen lassen?
4 bis 5.000 Umdrehungen.
Okay, also wer einen hat, kann er mir gerne mal geben. Ich probiere das auch mal.
Gut.
Gerne aus. Wo Sie gerade sagten, das dauert auch eine gewisse Zeit, diese Keramikkupplung zu machen. Das Monocoque, das braucht auch eigentlich eine ganze Zeit, oder?
Ja.
Bis das fertig ist.
Ja, ja. Also bei Monocoque war es so, wir hatten natürlich dann überlegt, welche Technologie zur Herstellung nehmen wir. Aber damals gab es eigentlich nur diese Autoklaventechnik, die aus der Luftfahrt oder aus der Formel 1 bekannt war und da eigentlich auch als Technologie ausgereift war. Man hatte schon angefangen mit Einspritztechniken, also RTM heißt das, Resin Transfer Molding, aber nicht für so große Teile und im Wesentlichen auch nur für glasfaserverstärkte Teile, nicht so sehr für Kohlefaserteile. Und wir haben gesagt, wenn wir hier schon in komplett neue Materialien, neue Technik und so weiter gehen, dann gehen wir nicht in eine neue Technologie der Herstellung. Also da müssen wir mal irgendwann aufhören, hier noch weitere Risiken uns auf die Schultern zu laden. Und das heißt, wir bleiben bei dieser Autoklaventechnik. Das heißt, man hat ein Negativwerkzeug, da werden also vorimprägnierte Kohlefasermatten aufgelegt. Dann werden Abstandsteile, also diese Honeycomb-Abstandsteile eingelegt und dann kommt eine zweite Kohlefaserlage. Und damit haben Sie dann diese Sandwich-Bauteile, die sehr leicht sind und trotzdem sehr haltbar. Das muss man aber in mehreren Schritten auch machen. Ne? Das heißt, bei dieser Form, die auch aus Kohlefaser besteht, wird also als erstes mal die erste Lage eingelegt. Dann wird das in einen Sack eingepackt. Da wird die Luft evakuiert, weil die Eigenschaften von diesen späteren fertigen Kohlefaserteilen sind sehr stark davon abhängig, ob da Lufteinschlüsse drin sind. Und die garantierten, also die Werte, die Hersteller garantieren, die funktionieren natürlich nur, wenn also die ganze Luft rausgesaugt wird. Mhm. Wird also erstmal abgesaugt, dann kommt das in einen Autoklaven. Das ist also ein großer Ofen, wo dann nochmal ein positiver Luftdruck da drauf gegeben wird, sodass das Absaugen dadurch nochmal unterstützt wird. Dann wird er aufgeheizt. Diese Heizkurven werden von dem Hersteller der Materialien vorgegeben. Also das heißt, ich sag mal, 4 Stunden aufheizen, 1 Stunde halten und dann wieder absenken. Ist der Tag fast rum, ne?
Ja.
So, und das müssen Sie also dann mit mehreren Lagen machen. Das heißt, das Werkzeug für den Monocoque ist 5 Tage in Arbeit, bis ein Monocoque komplett entnommen werden kann. 5 Tage. Jetzt wollten wir natürlich 3 Stück am Tag machen. Das heißt, dann brauchen wir 15 Werkzeugsätze. Mhm. Und entsprechend viele Autoklaven, wie vorhin gesagt, ja, damit wir auf diese 15 kommen. Und dann brauchen Sie noch 1 oder 2 Reservesätze, weil da bröckelt mal was raus, dann muss das wieder in Ordnung gebracht werden und nachgearbeitet werden und so weiter. Also wir haben, glaube ich, 16, 17 Werkzeugsätze gebraucht, damit wir diese Stückzahl, allein die Tagesstückzahl ausbringen können.
Hat man jetzt noch von den Werkzeugen was auf Lager, um Sachen nachbauen zu können?
Wir haben uns natürlich dann zum Schluss angeguckt, welche Werkzeuge sind noch gut, weil die haben auch natürlich einen Verschleiß. Ja, also die können insgesamt ungefähr 150 Stück, dann müssen sie entweder weggeschmissen werden oder richtig überarbeitet werden. Und dann haben wir schon geguckt, ist da jetzt noch ein Werkzeugsatz dabei und den haben wir uns schon auf die Seite gestellt. Ja.
Okay, also man kann sowas noch nachfertigen jetzt.
Grundsätzlich ja, aber das würde ja bedeuten, dass man nicht nur das Monocoque nachfertigt, sondern müssen auch andere Teile gemacht werden und so weiter.
Sie haben dann noch das Monocoque, also das war die Basis quasi von einem Auto und dann hinten die Motoraufhängung, das ist auch nochmal eine Kohlefaser.
Ja, also wir hatten ja am Anfang gesagt, wir müssen gucken, dass wir die Schwingung, die dieser Motor erzeugt, nicht unbedingt ans Ohr der Passagiere bringen. Und das bedeutet ganz klar, er muss elastisch aufgehängt werden und da braucht man natürlich eine Struktur.
Ja.
Und da haben wir natürlich schon überlegt, was können wir da machen. Das, was jedem einfällt, ist ein Gitterrohrrahmen. Oder zu der Zeit war auch Aluminium als Space Frame im Gespräch. Und da haben wir aber gesagt, Mensch, da wollen wir doch mal gucken, ob wir nicht was Besseres machen können, auch ein bisschen was Innovatives. Und lass uns doch mal gucken, ob wir das nicht auch in Kohlefaser machen können. Jetzt muss man wissen, normalerweise ist Kohlefaser von der Temperaturbeständigkeit her nicht so toll. Also die normalen Materialien, die können so 130, höchstens 140 Grad aushalten. Mhm. Und wenn die zu heiß werden, dann lassen die ziemlich schlagartig die Ohren hängen.
Okay.
Ja, also ich glaube, der Michael Schumacher hatte mal einen Unfall, wo eine Abgasanlage kaputt gegangen ist und da ist das heiße Abgas auf einen Lenker drauf gekommen.
Ja,
und dann dann verliert er sofort seine Festigkeit. Und dann haben wir so ein bisschen eruiert und haben festgestellt, dass es Harze gibt, die deutlich temperaturbeständiger sind. Also deutlich heißt bis 160, 170 Grad. Da muss man aber wissen, es gibt natürlich im Motorraum hinten Gummiteile auch und Kabel und so weiter. Die dürfen diese Temperaturen auch nicht erreichen. Dann haben wir gesagt, okay, da gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, dass wir dann mit entsprechenden Hitzeschutzmaterialien das dann auch so abschirmen können, dass wir mit diesen Materialien arbeiten können. Und haben natürlich auch mit den Herstellern gesprochen. Das ist auch bei dem ATR in Italien gemacht worden. Und dann sind wir das angegangen. Und natürlich muss man da auch sagen, da ist ein Risiko drin gewesen. Also da wussten wir noch nicht so genau, wenn das erste Auto aufgebaut wird, ob das denn wirklich mit dem Hitzemanagement denn so funktioniert, dass die dann auch wirklich nicht zu stark beaufschlagt werden. Und das bedeutet, man muss dann auch einen zweiten Parallelweg gehen. Und dann haben wir also parallel zumindest mal konstruktiv auch noch einen Aluminiumrahmen soweit ausgearbeitet, dass man noch im Zweifelsfalle hätte umswitchen können. Naja, und mit dieser Idee von dem Kohlefaserrahmen sind wir dann zum Vorstand gegangen. Und die haben sich also von uns überzeugen lassen, dass wir diesen Weg gehen. Und haben dann aber gesagt, also gut, machen wir. Aber das muss dann was richtig Geiles werden. Und dann ist der Hamler Guy beauftragt worden, da einen schönen Entwurf zu machen. Und dann hat er drei seiner Stilisten beauftragt, jeder in Konkurrenz zu den anderen, einen Entwurf zu machen. Und der schönste Entwurf, also die drei sind dann vorgestellt worden, auch dem Vorstand. Und der schönste Entwurf, das ist der, den wir dann umgesetzt haben. Und ich muss sagen, der sieht auch wirklich klasse aus.
Von Tony Hatter?
Nein, nein, Tony Hatter war für die Außenhaut zuständig.
Ach, vom Motorraum jetzt, das Ding. Ja, ah, okay, ja, verstehe, ja, alles klar, ja. Mhm. Ja. Ja, da ist er wirklich
jedes... Ja, und das ist, hat also dann wirklich keine Probleme bereitet. Das Einzige, dass dieses Harz, ich nehme an, das liegt an diesem speziellen Harz, was temperaturbeständig ist, das verfärbt sich im Laufe der Zeit ein wenig. Mhm. Also wenn die Fahrzeuge 10 Jahre alt sind, dann nimmt dieser Aggregateträger eine etwas andere Farbe ein als die anderen Kohlefaserteile. Aber das war etwas, was wir akzeptieren mussten.
Okay. Und die Dauerhaltbarkeit kommen wir wahrscheinlich schwer testen, aber von der Erfahrung jetzt her, wenn die Autos...
Ja, also wir haben ja Dauerläufe gefahren. Also wir sind sowohl, wir haben diese Autos sowohl auf Hydropuls-Prüfständen gefahren, als auch dann natürlich auf unseren Dauerlaufstrecken. Also einmal in Weissach diese Marta-Strecke, die dann einen Faktor 8 oder sowas hat, aber dann auch in Straßendauerläufen.
Okay, nee, aber jetzt meine ich, nach 20 Jahren, haben Sie da mal was gehört, dass das spröde wird, das Material?
Nein, das ist aber bekannt, dass das nicht spröde wird. Also okay. die Kohlefaser, anders als GFK, ne, mhm, verliert seine Festigkeit da nicht. Das, was bei Kohlefaserteilen eher kritisch wäre, wäre, wenn die im Beschussbereich von Split oder sowas liegen.
Ah, okay.
Dadurch verlieren die Festigkeit, aber nicht durch UV oder sowas. Da verfärben sie sich vielleicht ein bisschen, aber verlieren nicht die Festigkeit.
Sie haben ja auch den ganzen Unterboden eigentlich aus Kohlefaser. Ich glaube, da gab es so Testfahrten, wo Sie mal ordentlich Schläge abbekommen haben und danach
ja,
nichts festgestellt haben eigentlich, oder?
Ja, also der Unterboden, der ist natürlich, ich sag mal, wenn Sie jetzt wirklich in sehr schlechten Gegenden fahren, dann muss man den vielleicht mal irgendwann tauschen oder man könnte ihn auch reparieren. Der hat ja keine tragende Funktion, sondern er hat wirklich nur eine schützende Funktion. Mhm. Und was wir gemacht haben bei einer Erprobung in einem Schlechtwegland, haben wir geguckt, wo werden denn die Steinchen hingeschleudert, die von den Vorderrädern denn wegfliegen. Mhm. Und die sind also im Bereich der Karosserie vor den Hinterrädern, sind die eingeschlagen. Auf dem ganzen Schweller nicht, sondern nur an dem letzten Stück. Und dann haben wir dann gesagt, okay, das Stück machen wir als Aufsatzstück. Ja, okay. Das war ursprünglich quasi im Schweller mit eingeformt. Und dann haben wir gesagt, nee, dann machen wir einen Rücksprung und da setzen wir ein Aufsatzteil rein. Wenn das dann mal bei einem Kunden kaputt geht, erstens kann man es auch reparieren, zweitens kann das austauschen.
Also das ist nicht der ganze Unterboden zu tauschen. Dann.
Ja, ja,
das,
ja, ja,
klar.
Ja, ja.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Außenhaut zu sprechen kommen, also war das von Anfang an im Lastenheft, dass ein Cabrio werden sollte?
Ja.
Also auch das ist natürlich der Unterschied zum Enzo.
Ja. Ganz genau. Das war von Anfang an im Lastenheft, also auch schon bei dem Konzeptfahrzeug, wo ich ja dann am Anfang noch nicht dabei war, weil man gesagt hat, also das Auto soll maximalen Fahrspaß bringen und Cabrio war eigentlich bei Porsche von Anfang an ja, also eigentlich ja, sogar von der Nummer 1 her, war immer offenes Fahren bei uns das Maximum, ne, Stand der Dinge. Ja. Und deshalb wurde das da auch gesagt. Und ja, das Interessante war, die Kollegen, die das Konzeptfahrzeug gemacht haben, die haben sich natürlich noch gar keine Gedanken gemacht, wie kriegt man das denn zu, wenn es regnet, ne? Die haben gesagt, das interessiert uns jetzt nicht. Wir machen das Auto so, dass es in Paris dann auf dem Stand stehen kann. Und die Jungs und Mädels, die sich denn da um die Produktionsvariante kümmern, die sollen sich dann halt überlegen, was sie tun.
Ja, okay, standen die schön doof da.
Ja, gut, das ist eine Aufgabe, die muss man angehen. Und da haben wir uns natürlich auch überlegt, was tut man da? Brauchen wir denn, also zu der Zeit kamen ja immer mehr Verdecke auf, die elektrohydraulisch angesteuert sind und dann da ganz tolle Sachen machen. Da haben wir auch ganz kurz überlegt, ob wir das tun, aber dann hätten wir wieder unendliche Massen in ganz oben ans Dach gebracht und den schönen Schwerpunkt uns wieder hochgesetzt.
Ja.
Und da haben wir dann von vornherein gesagt, das wollen wir nicht. Da müssen wir eine schöne, leichte Lösung machen. Und dann kam eben bei uns die Idee, dass wir diese herausnehmbaren Dachhälften machen. Und da haben wir geguckt, wie können wir die denn verstauen, vorne in diesem kleinen Kofferräumchen, was wir noch haben. Und das hat dann funktioniert, haben wir dem Vorstand vorgestellt und wir waren begeistert.
Ja.
Das passt einfach zu dem Auto.
Ferrari hat ja auch mal eine ganz rudimentäre Lösung bei dem 550 oder 575 Cabrio gemacht, wo das einfach so nach hinten auf den Motorraum draufklappt dann. Mhm. Aber gut, das wäre da eh nicht in Frage gekommen wegen der Motorentlüftung. Ne?
Genau,
ja, ja. Wenn wir jetzt mal über die Aerodynamik redet, da ist ja dann Norbert Singer auch ins Spiel gekommen.
Ja, ja, ja. Von Anfang an war der dabei.
Und das ist, glaube ich, auch mal so ein Kampf zwischen Design und
Technik. Wie gesagt, da gibt es eine Menge Kriegsschauplätze, ja, wo die Sachen ausgekämpft werden. Ja. Also zwischen Design, aber auch Konzept und Aerodynamik, weil das Konzept hatte eigentlich vorgesehen, dass die Kühler hinten sind. Also
genau, an der Seite. Ne?
Ja, ja, hinten, ja. Wir haben da hinten ja noch Einlässe für Klimaanlage und Verbrennungsluft und so, aber da war in der ersten Idee, waren da auch die Kühler drin. Und das hat der Norbert Singer dann im Modellwindkanal mal ausprobiert und da hätte er da Löcher reinmachen müssen. Das ging gar nicht. Und also das war nicht nur dem Aerodynamiker klar, sondern und auch den Stilisten, dass das gar nicht geht. Ja. Und da musste man eben das ganze Kühlungskonzept ändern, musste mit den Kühlern wieder nach vorne gehen, mit meterlangen Wasserrohren, Kilo schwer,
ja.
gar nicht gerne, aber ich meine, die Kühlluft muss da durch, ne? Ja. Geht nicht anders.
Ja.
Beim Rennwagen machen sie es anders. Da haben sie zwar hinten die Kühler dann, aber die haben dann lange Luftschächte, wo also richtig große Luftschächte durch das Auto gehen und dann hinten in die Kühler rein. Und das ging natürlich hier nicht.
Ja, wir mussten keinen Beifahrersitz.
Ja, wir mussten halt mit den Kühlern nach vorne und das ging nicht anders.
Mit ein paar Tode muss man sterben.
Ja, ja,
insgesamt
ja.
War das Projekt aber ja trotzdem relativ schwierig, glaube ich. Also ich glaube, sie haben so Zwischenstationen mal dem Vorstand vorgestellt, wo es dann immer mal so ein bisschen gekriselt hat, oder?
Es gab natürlich einige Punkte. Also das eine war das mit den Kosten für die Kohlefaserteile. Das zweite war, als wir die ersten Prototypen quasi auf den Beinen hatten und wollten in die Fahrdynamik-Abstimmung gehen, da haben wir festgestellt, dass da das Grundsetting überhaupt nicht funktioniert hat. Mhm. Das ist viel zu scharf ausgelegt gewesen. Ja, also ich kann mich da sehr genau dran erinnern. Ich war da also mit, als Walter Röhrl am Nürburgring das gefahren hat. Ursprünglich sollte auch der Roland Kussmaul schon in der Phase mit drin sein. Er hatte aber auch, glaube ich, irgendwie eine Operation gehabt oder sowas. Und da war also der Walter Röhrl mit noch einem weiteren Kollegen und er hat das Auto gefahren und hat gesagt, Leute, das geht so gar nicht. Also er hat gesagt, wenn ihr das Auto so verkauft, sagt keinem, dass der Walter Röhrl da mit dran gearbeitet hat.
Okay.
Ja, und das war natürlich schon dann ein ernsthaftes Wort. aber er hat natürlich recht gehabt. Und da haben wir gesagt, jetzt hat der Herr Dürheimer, unser damaliger Entwicklungschef, der hat gesagt, da müssen wir jetzt den Roland Kussmaul da mit reinbringen. Der war schon vorgesehen, dass er mit Abstimmung fährt. Aber eigentlich war er ja der Projektleiter von den GT2 und GT3-Fahrzeugen. Genau, ja. Und da hat der Dürheimer gesagt, den ziehen wir da jetzt raus. Der kommt da hauptberuflich mit rein, der bringt das in Ordnung und der hat sich dann die Kinematik angeguckt von der Hinterachse und dann festgestellt, also da muss was geändert werden. Also ich meine, das war die Vorspurkinematik, die da nicht funktioniert hat. Ich sag mal, das war durch Ändern der Lenkerlängen dann in den Griff zu kriegen, ne? Aber das musste eben gemacht werden. Und das zu einem Zeitpunkt, wo man solche Sachen eigentlich gar nicht mehr ändern möchte, ne? Weil Werkzeuge schon dann geändert werden müssen und so weiter, ne? Aber das war absolut notwendig. Und nachdem das dann korrigiert wurde, hatte das Auto eine Basis, mit der die weiteren Abstimmungsarbeiten dann da wirklich ein tolles fahrdynamisches Auto rausgemacht haben.
Ne? Ja, ja. Und war das vorher, also was Walter Röhrl so kritisiert hat, der war ihm zu spitz oder zu nah am Rennwagen, ne?
Ja, und es war so, der hatte zwar sehr hohe Querbeschleunigung ermöglicht, aber der Grenzbereich war so schmal, dass, ich sage jetzt mal, ein normaler Fahrer dann nicht gemerkt hätte, dass es jetzt zu Ende ist. Ne? Die Leute sprechen immer von einer Messercharakteristik. Also wenn etwas auf einer Schneide steht, dann vom einen Zustand in den anderen, zack, umklappt. Und das geht natürlich nicht für ein Fahrzeug, was jetzt nicht nur auf einen Rennfahrer hin ausgelegt ist, sondern das muss ja für jeden, der einen Führerschein hat, der muss mit dem Auto klarkommen, auch wenn er damit schneller fährt. Und der muss spüren, jetzt komme ich an die Grenze, jetzt nehme ich doch lieber ein bisschen was zurück. Und das war zu dem Zeitpunkt nicht der Fall, sondern man ist an die Grenze gekommen und sagt schnapp und dann ist er hinten rum. Und das darf nicht sein.
Ja, ja, gerade beim Mittelmotor ja auch nochmal schwerer dann zu bemerken.
Ja.
Ja. Gab es eigentlich während der kompletten Serienentwicklung, was ja über ein paar Jahre ging, mal den Silberstreif am Horizont, dass man vielleicht doch nochmal damit auf eine Rennstrecke geht? Oder gab es mal irgendwie eine Klasse, wo man gesagt hat, da könnte er reinpassen?
Das ist eben der Punkt. Es gab keine Klasse, wo der reingepasst hat. Ne? Ferrari hatte das ja gemacht, dass er dann quasi die Enzo-Basis als Maserati, MC12 hieß er, glaube ich.
Genau.
Das war die Enzo-Basis. Da haben sie dann als Maserati in eine Klasse, ich glaube, das war dann GT1-Klasse oder sowas, reingebracht. Ne? Ja. Wir hätten es... Ich sag mal, die Leute, die das Auto entwickelt haben, also gerade der Dieter Steinhauser, der aus der Rennentwicklung da kommt, hätte sowas sicherlich auch gerne gemacht. Und der hat auch gesagt, wir wären da bestimmt konkurrenzfähig gewesen. Wir hätten allerdings aus diesem offenen Auto erstmal wieder ein geschlossenes Auto machen müssen. Und das wäre sehr viel Geld gewesen und Arbeit, was man da in die Hand genommen hätte. Und das hätten wir nicht bekommen zu der Zeit.
Okay. Waren die Kassen noch nicht ganz so voll. So, dann kam Roland Kussmaul, hat quasi die Achse geändert. Und in welchem Stadium war das eigentlich, wo dieses, das war?
Ich würde mal sagen, das war so ungefähr ein Jahr vor Serienbeginn, wo wir dann quasi die ersten Prototypen hatten, die so gut waren oder so vom Stand her so weit waren, dass man eben die Fahrdynamikuntersuchung machen konnte. Ne? 2002 müsste das gewesen sein. Jetzt.
Und hat man da schon auch Kunden mal zwischendurch fahren lassen oder die mal hören lassen oder Interessenten?
Fahren lassen haben wir sie nicht. Wir haben natürlich das Auto vorgestellt. Aber Fahrveranstaltungen für Kunden haben wir da nicht mitgemacht.
Okay.
Anders als beim 918 hinterher.
Da hat man das gemacht?
Ja, ja.
Und dann irgendwann wurde er abgenommen. Die finale Abstimmungsfahrt mit Wendelin Wiedeking, saßen Sie da auf dem Beifahrersitz? Hinten konnte man ja nicht sitzen, oder?
Nein, Wendelin Wiedeking ist immer entweder mit Walter Röhrl oder mit Roland Kussmaul gefahren.
Okay.
Ja, der hat gesagt, zu einem anderen setze ich mich nicht rein. Okay. Nee, und der Dr. Wiedeking hat ja gesagt, also derjenige, der dieses Auto abnimmt, dass wir es an Kunden verkaufen können, der heißt Walter Röhrl. So. Ja, und Walter Röhrl war natürlich immer bis zum Schluss mit dabei. Ja, der hatte die Abstimmungsfahrten dann am Nürburgring gemacht und als dann das Wetter nicht mehr mitgemacht hatte am Nürburgring, dann ist er auch mit dem Roland Kussmaul auf die anderen Strecken gefahren. Meistens ist es so gelaufen, dass der Roland die Sachen so weit vorbereitet hat, dass er gesagt hat, also hier die Stoßdämpferabstimmungen und so weiter oder die Reifen, die sind schon mal in der richtigen Richtung und da suchen wir jetzt dann die letzten da raus. Und dann ist der Walter dazu gekommen, dann sind sie dann gemeinsam dann auf eine Rennstrecke gefahren und haben gesagt, jawohl, das ist der Punkt, von dem wir aus jetzt weiter nach vorgehen.
Gab es da eigentlich bei den Testfahrten mal schwerere Abflüge auf der Nordschleife mit dem Wagen?
Also Walter ist einmal abgeflogen, aber nicht schwerer, würde ich sagen. Aber ansonsten gab es jetzt keine dramatischen Sachen. Also es gab schon mal natürlich auch den einen oder anderen Ausrutscher. Aber mir ist jetzt nicht in Erinnerung, dass da jetzt mal richtig was Dramatisches passiert
wird. Weil es ist ja gerade, als der damals noch so edgy war oder so, so
auf besser schneidet. Das war also, als der Walter da einmal abgeflogen ist, das war zu der Zeit, als die Kinematik noch nicht optimiert war.
Ah, okay. Gut, dass er so nicht auf die Straße gekommen ist. Dann ist er präsentiert worden. Waren Sie da dabei bei der Pressepräsentation?
Ja, klar. Ja, da war ich dabei und da waren auch die anderen Fachprojektleiter dabei. Auch der Bernd Rammler war dabei und so weiter. Also, also das war, fand ich auch eins der wirklich tollen Sachen bei diesem Projekt. Also erstmal die ganzen Entscheidungen sind im Team getroffen worden. Also bei anderen Projekten ist es oftmals so, dass die entsprechenden Hauptabteilungsleiter und so weiter, jeder will dann noch seinen Stempel da reindrücken. Hier war es so, die Entscheidung, wie ich vorhin gesagt hatte, beim Quergetriebe zum Beispiel, ist im Team getroffen worden. Natürlich musste es dann vom Vorstand abgesegnet werden. Dann bin ich dann meistens mit dem entsprechenden Fachprojektleiter in den Vorstand rein, haben wir das vorgestellt. Und die haben auch so viel Vertrauen zu uns gehabt, dass sie gesagt haben, okay, wir gehen hier auch mal ganz unkonventionelle Wege, wie mit der Kupplung, mit dem Aggregateträger, mit dem Quergetriebe und so weiter. Und dann war es auch so, dass bei den Vorstellungen, es war ja nicht nur die Vorstellung in Großdölln, wo es das erste Mal vorgestellt wurde, es gab ja auch noch andere in Italien zum Beispiel waren wir mit Auslandsjournalisten und so. Da waren dann immer auch die Projektmannschaft dabei, also die Fachprojektleiter und bei den meisten Sachen war ich auch dabei. Und auch bei der auf der IAA, da stand der Roland Kussmaul dann im Anzug oder der Dieter Steinhauser oder eben ich. Und natürlich waren auch Marketingleute dann dabei, aber da dieses Auto so speziell war, hat man von vornherein gesagt, wenn da Fragen kommen, die ein bisschen in die Tiefe gehen, dann muss dann jemand aus der Entwicklung dabei sein. Das war natürlich auch eine tolle Sache. Also solche Erlebnisse haben sie einmal in 3 Jahren oder sowas. Ne?
Oh gut, einmal in 3 Jahren ist wahrscheinlich noch.
Ja, manche Leute haben es natürlich gar nicht, weil sie nie so an der Front stehen.
Was war die mutigste Entscheidung für Sie? Das wird ja immer der Ferdinand Piëch gefragt, das war der 917 in seinem Leben. Aber bei dem Wagen klingt das auch so, nach so vielen Grenzgängen, also was Sie gerade gesagt haben, Kupplung, Quergetriebe, was war für Sie das Mutigste, wo Sie gesagt haben, das müssen wir jetzt durchdrücken?
Ach, das ist schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, die Kupplung und der Aggregateträger.
Ja. Ja. Wobei die Nachteile beim Alu wären das Gewicht gewesen?
Gewicht.
Ja. Wie viel mehr hätte das gewogen denn?
Über den Daumen hätte ich jetzt mal gesagt 25 Kilo oder sowas.
Naja, okay. Wäre vielleicht zu verschmerzen gewesen.
Sowas dürfen Sie aber keinem Rennentwickler sagen. Also 25 Kilo, das sind Welten.
Das sind Welten, ja.
Ich war natürlich auch mit Möglichkeiten der Gewichtsreduzierung im Vorstand. Ne? Und normalerweise wird bei einer Entwicklung von einem Golf oder sowas, da wird, wenn man über das Gewicht redet, da wird da über Zehntel Cent gesprochen. Und hier haben wir also gesagt, okay, für ein Kilo Gewicht, da würden wir mehrere hundert Euro pro Fahrzeug einsetzen. Ne? Bei einem solchen Auto.
Gab es da noch Sachen, wo Sie nennenswert hätten Gewicht einsparen können? Wo Sie gesagt haben, das war dann irgendwie aus Kostengründen, mussten wir darauf verzichten?
Nicht aus Kostengründen, sondern wir hatten die Vorgabe, wir bauen ein Auto, was in die ganze Welt geht, was in der ganzen Welt verkauft werden kann. Ja. Und da ist ein Thema, was Sie vorhin auch angesprochen hatten, die Temperatur. Mhm. Also da muss dann in Saudi-Arabien auf der Rennstrecke das Auto genauso laufen wie in Finnland oder so. Und die Konsequenz war, dass wir drei Kühler vorne hatten, also auch den Mittelkühler. Und aus heutiger Sicht hätte ich mir gewünscht, dass man diese Politik verlässt und hätte gesagt, wir steuern nach Land oder vielleicht sogar in den USA kann der Kunde wählen, ob er jetzt, wenn er in Texas ist, kriegt er einen Mittelkühler, kann er wählen, ohne Aufpreis. Mhm. Aber wenn er in Michigan ist, braucht er nicht. Ne? Und da hätte man denn also den Mittelkühler sparen können, inklusive der Rohrleitung und Wasser und so weiter. Das wären also auch, ich sag mal, 15 Kilo oder sowas gewesen. Okay, ja. Und man hätte einen größeren Kofferraum hingekriegt. Denn der hat also sehr, sehr viel von dem Kofferraum beansprucht. Aber das war eine Vorgabe, die damals da war, dass nicht gesteuert wird.
Okay. Also auch gut zu wissen, man kann den Wagen also von überall her reimportieren. Wenn man günstig einen findet im Ausland. Und das ist immer die gleiche Version. Rechtslenker gab es ja eh nicht.
Nein, Rechtslenker gab es nicht.
Ja, wirklich ein fantastisches Auto. Also mit ja, dem Sound ja. Und allem. Wie viele Kilometer sind Sie in Ihrem Leben damit gefahren?
Wie viele Kilometer bin ich gefahren? Also ich weiß nicht, 50.000 oder sowas.
Wahnsinn, oder?
Und die schönsten Kilometer waren in Monaco auf der Rennstrecke.
Ach ja, bei der Präsentation sind Sie die gefahren.
Ja, da haben wir eine Präsentation gemacht. Bei den Formel-1-Rennen im Vorfeld gibt es ja immer die Carrera Cup-Runden da. Und da durfte ich dann mit dem Carrera GT zwei Runden vor dem Carrera Cup fahren. Das war natürlich genial.
Das glaube ich.
Das ist eine Erinnerung, die man nicht vergisst.
Vor dem ganzen Publikum, oder?
Also ich sag mal, 50% ungefähr waren schon da.
Ja, klar. Carrera Cup ist ja auch mal ganz spannend.
Ja.
Super Cup. Ja, da war das Projekt abgeschlossen. Da fällt man doch, glaube ich, auch erstmal ein tiefes Loch, oder?
Wenn so
ein ähnliches Folgeprojekt kommt.
Ja, natürlich, klar. Das war auch die Frage, was kommt nach so einem Projekt? Was macht man da? Ich hatte auch mit dem Herrn Dr. Wiedeking ein Gespräch. Also er hat gesagt, wenn so ein Projekt nochmal kommt, dann machen Sie das wieder. Aber das war erstmal nicht zu sehen. Also ich hatte dann auch mal im Vorstand einen Vorschlag gemacht, was könnte denn ein Nachfolger oder ein Anschlussprojekt sein? Aber das war zu der Zeit ja nicht unbedingt gewollt.
Warum eigentlich nicht?
Ja, solche Highlights dürfen sie nicht inflationär bringen. Also es muss ja auch die Nachfrage da sein. Und jemand, der sich vorher ein Carrera GT gekauft hat, kauft sich nicht zwei Jahre später denn einen Nachfolger.
Na, zwei Jahre nicht, aber Ferrari macht es auch. 40, 50,
ja, Enzo. Also 10 Jahre später ist ja auch der R18 gekommen. Also 10 Jahre ist ja eine durchaus vernünftige Zeitspanne. Ja. Aber in den 10 Jahren wollte ich auch nur ein bisschen was machen.
Ja, davon gehe ich aus.
Ja, und dann habe ich halt geguckt, was es da für Möglichkeiten gibt. Und in der Zeit ist bei uns das Qualitätsmanagement sehr stark aufgebaut worden. Mhm. Und diese Schulungen, die ich gemacht hatte, bevor Carrera GT kam, das war in Richtung Qualitätsmanagement. Und dann bin ich in der Baureihe Carrera, also 911, der Qualitätsmanager geworden. Und habe das also für die Zeit dann gemacht. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, so langsam werde ich ja nicht mehr jünger. Und Porsche hat ein sehr tolles Angebot als Vorruhestandsangebot. Und das hatte ich dann mir überlegt, das auch anzunehmen. Und dann kam die Ansage vom Herrn Dürheimer, dass wieder etwas ganz Besonderes auf die Rampe geschoben wird. Und da war mir schon klar, in welche Richtung das geht. Und hatte ich mit ihm darüber gesprochen, ob ich nicht eine entsprechende Stelle in diesem neuen Projekt, also es war klar, das war also ein Nachfolger oder ein weiterer Supersportwagen, ob ich da nicht mit reinkommen könnte und das quasi als mein Abschlussprojekt in meiner Laufbahn in der Firma Porsche machen könnte. Mhm. Ja, und das hat dann auch funktioniert.
Und das war welcher Wagen?
Ja, 918 Spider.
Den haben Sie?
Ja, da war ich nicht der Gesamtprojektleiter.
Das war der Dr. Walliser.
Dr. Walliser. Nee, und da bin ich dann als Entwicklungsprojektleiter mit drin gewesen. Ich sag mal, eine der wichtigen Punkte war, dass man die Erkenntnisse, die aus dem Carrera GT haben, dass die nicht alles neu erfunden werden müssen, ne? Sondern dass man diese Sachen denn da gut übertragen kann, weil es sind natürlich in so einem Projekt nach 10 Jahren dann nicht immer die gleichen Leute dran, die da vor 10 Jahren in Carrera GT gemacht haben. Und da fehlt zum Teil dann die Erfahrung. Manche Leute wollen auch eigene Ideen reinbringen. Die ganze Situation hat sich geändert. Das Auto ist klar, natürlich der Nachfolger im Sinne von Supersportwagen, aber mit einer ganz anderen Aufgabenstellung das gewesen.
Hybrid-Auto ist, ne? Ja. Ganz was anderes. Ne?
Ja. Ja. Und da musste man natürlich gucken, erstmal, wie gesagt, dass die Erkenntnisse aus Carrera GT einfließen und zweitens aber auch, dass die Kleinserien-Thematik da auch mit abgebildet wird, ja, was Kosten betrifft und so weiter. Ne?
Gab es einen Tipp, den Sie gleich von Anfang an dem Dr. Walliser mit auf den Weg geben konnten, wo Sie gesagt haben, achte mal da drauf?
Es gab einige Punkte, die aber sehr in die in die intime Struktur in Porsche reingehen und deshalb möchte ich da.
Ja, okay, alles klar, ja. Das kann ich verstehen. Wenn Sie jetzt so die beiden Projekte vergleichen, was war so die besondere Herausforderung beim 918?
Die Anforderungen, die haben sich ja komplett geändert. Ja. Also ich bin ja auch immer, oder wir sind auch immer gefragt worden von den Kunden, warum macht er denn jetzt so ein Auto und nicht Carrera GT? Und ich habe immer gesagt, Porsche muss die Antworten auf die Fragen, die jetzt gestellt werden, bringen, die von der Öffentlichkeit gestellt werden, die und das heißt halt Nachhaltigkeit, Verbrauch, Ressourcenschonung und so weiter. Und da muss die Antwort von Porsche sein, so ein Auto muss so aussehen, damit es den Spaß bringt, damit man da schön richtig mit fahren kann, damit man vorne mit dabei ist, aber trotzdem die Fragen dieser Zeit beantwortet. Mhm. Und das sind ganz andere Fragen gewesen als eben zu Zeiten Carrera GT. Mhm. Ja. Bei Carrera GT, da war die Prämisse, wir geben dem Kunden die Möglichkeit, mit Rennsporttechnik zu fahren, Spaß zu haben. Ein pures Auto mit wirklich Konzentration auf das Wesentliche, auf das Konzept. Und bei dem 918, da war es wichtig, dass der Charakter von dem Auto als Supersportwagen rüberkommt, aber dass er trotzdem, wie gesagt, die Fragen der Zeit beantwortet.
Hybrid und rein elektrisch fahren.
Mit den 3 Liter pro 100 Kilometer nach dem NFZ-Zyklus.
Ja, sehr gut. Was war da so die Benchmark? Wo haben Sie da eingeschielt?
Ja, gut, auch wieder in Richtung Ferrari natürlich. Wir wussten, dass Ferrari auch ein Auto wieder bringt und auch McLaren ein Auto wieder bringt. Die haben ja auch beide Hybrid-Fahrzeuge
gebracht. McLaren P1, La Ferrari, ne?
Ja, das ja, sind die genau, beiden. Ja, okay. Genau. Allerdings haben die keine Plug-ins gemacht, also die haben also den Hybridantrieb nur gemacht, um rekuperieren zu können beim Fahren und natürlich nicht dann entsprechend lange Fahrzeiten damit ermöglicht wie wir.
Gewicht war ein Thema, glaube ich, beim 918.
Man muss Gewicht ist immer Batterie, ein Thema.
Genau, aber bei dem war es natürlich,
muss
man mehrere Tode sterben.
Ja, aber wie gesagt, also wir als Porsche hätten nicht einen jetzt noch verbesserten Carrera GT zu der Zeit bringen können. Hätte auch der Vorstand nicht akzeptiert.
Okay. Ja.
Weil da muss man immer gucken, wie ist die Außenwahrnehmung von der Firma Porsche dann. Mhm. Und dann zu der Zeit jetzt mit einem Auto zu kommen mit, was weiß ich, 1000 PS oder so, das wäre es nicht gewesen.
Ja, aber das sind ja teilweise auch die Antworten, die dann zum Beispiel Bugatti gegeben hat.
Ne? Ja, das war, Frage. War also auch nicht die Richtung, in die wir gehen wollten.
Nee, genau. Also das ist tatsächlich eine ganz andere Auslegung. Für was genau waren Sie beim 918 zuständig? Oder?
Für die Entwicklung.
Für die Entwicklung vom Gesamtfahrzeug
dann. Ja, und Frank Walliser ist Gesamtprojektleiter. Beim Carrera GT war ich der Gesamtprojektleiter. Ja. Am Anfang auch für die Entwicklung. Und dann ist er, als der Roland Kussmaul reingekommen ist, war er ausschließlich für die Entwicklung zuständig.
Ja, okay.
Und damit hatte er auch den entsprechenden Hebel, die Sachen umzusetzen dann, ne? Ja. die er für notwendig gehalten hat.
Und Sie haben quasi auch mit der Entwicklung wieder mit Walter als Testfahrer eng zusammengearbeitet, oder?
Ja, Walter war natürlich mit da drin. Drin, ja. Und der Marc Lieb war mit drin. Ja, und als wir den Rekord gefahren sind, ist ja Marc Lieb auch gefahren.
Ja.
Da ist an dem ersten Tag der Walter, der hatte für einen Tag hat er den Rekord gehabt auf dem Nürburgring und am nächsten Tag ist der Marc Lieb und hat dann die Zeit, die 6 Minuten, 56 war es, glaube ich, dann in den Asphalt gestempelt.
Ja, unglaublich. Ne? Sind Sie den Carrera GT mal testweise mit aktuellen Reifen gefahren? Weil Walter sagt immer, mit heutigen Reifentechnik ist das Ding nochmal...
Also ich selber nicht, aber Michelin hat ja eine weitere Reifenentwicklung noch gemacht. Also die Reifen, die es heute von Michelin gibt, die sind besser als die es damals gab. Also so viel ich weiß, mussten die eine Reifenentwicklung machen aus irgendwelchen Umweltgründen, also aus irgendwelchen Materialien, die da verbaut worden sind. Und dann haben sie natürlich gleich alles, was sie wussten, dann von neuer Technologie damit reingebracht. Also die Reifen, die man jetzt kaufen kann, die sind im Prinzip schon eine Entwicklungsschleife weiter, als die es damals gab. Ich selber bin aber nicht gefahren.
Okay, das aber es gab schon mal eine Zeitenvergleichsfahrt irgendwie, also dass man Rundenzeiten...
Nee, nicht, dass ich wüsste jetzt.
Das wäre immer eine interessante Aufgabe.
Naja, aber die alten Reifen, die es damals gab, die können Sie heute nicht mehr verwenden. Die sind ja jetzt zu alt.
Ja, ja, klar.
Also
klar,
insofern können Sie jetzt so einen Vergleich nicht fahren.
Stimmt, eigentlich haben Sie recht. Ne? Und die Strecke hat sich ja natürlich auch verändert, ne? Die Nordschleife.
Ja, aber wenn Sie jetzt sagen würden, ich fahre heute auf der Nordschleife, einmal das Auto mit den alten Reifen.
Ja, das geht nicht. Das ist klar. Nee, genau. Man kann nur die Zeit von damals nehmen, aber dabei auch eine andere Strecke, andere Asphalt.
Ja, und die Zeit Carrera GT Nordschleife, die es gab, ist vom Herrn von Sauer mal gefahren worden. Wenn Sie jetzt einen anderen Fahrer nehmen, der fährt natürlich alleine deshalb schon mal an.
Ist Walter damals keine Rekordrunde gefahren?
Nein.
Ach so?
Nein. Walter hat die Abstimmung am Anfang auf dem Nürburgring gemacht. Mhm. Und dann, wie gesagt, hat das Wetter das nicht mehr zugelassen.
Ach so, okay.
Und dann sind die ja auch woanders gefahren. Und er hat dann keine offizielle Zeit für uns rausgefahren.
Ah, okay.
Sondern
okay,
es gab dann den Sportauto-Supertest.
Ja.
Mit dem Haus von Sauermar. Und der hat dann die Zeit, die damals ja auch Rekord war, dann da gefahren.
So ist das. Sie sind zwischendurch nochmal auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt worden und an den normalen Autofahrer angenähert worden mit einem Opel Zafira-Projekt.
Ja, das war quasi mein letztes Fremdprojekt. Ja, genau.
Genau, aber das war nach dem Carrera GT, oder?
Das war nach dem Carrera GT.
Nee, Moment.
Halt.
99 ist der Zafira auf den Markt gekommen. Die erste Version war was davor. Lassen wir ihn einfach weg. Wir haben über so tolle Sachen gesprochen, jetzt wollen wir nicht noch kalt duschen.
Nein, also so kann man das nicht sagen. Also es war auch ein schönes Projekt und es war ja eigentlich eine ja fast Gesamtfahrzeugentwicklung. Ja. Das ist ja quasi auf dem Basis des damaligen Astra entwickelt worden. Und alle Arbeiten, die da gemacht worden sind, sind bei uns gemacht worden. Ne? Inklusive der ersten Pilotserienfahrzeuge.
Oh, okay.
Also ursprünglich war es natürlich so, wir sollten die Konstruktion machen, wir sollten die Prototypen bauen, sollten die Erprobungen machen und dann sollte das Projekt abgegeben werden. Und dann hatte aber Opel festgestellt, dass die keine Kapazität hatten, um die ersten Pilotfahrzeuge zu machen. Okay. Und deshalb haben wir dann auch nochmal, ich weiß es nicht, 20 Pilot oder 30 Pilotfahrzeuge hier aufgebaut.
Okay.
Ja. Nee, das war schon ein spannendes Thema und wir haben auch die ganze Erprobung gemacht. Also da waren wir auch in Heißland und Kaltland und so weiter. Und ich muss sagen, auch die Zusammenarbeit mit Opel war sehr gut. Das war also ein schönes Projekt.
Mit wie vielen Leuten haben Sie hier am Carrera GT gearbeitet? Gesamtprojektleiter, wie viele Leute hatten Sie da unter sich? Oder
also in der Entwicklung würde ich mal sagen, so 60, 70 Leute. Das ist, ja, es kommt jetzt immer drauf an, erstmal von der Phase. Am Anfang brauchen sie viele Konstrukteure. Dann, wenn sie Prototypen bauen, dann brauchen sie viele Werkstattleute. Also, wenn man die ganzen Werkstattleute mitrechnet, sind sicherlich mehr gewesen.
Okay.
Ja. Und dann waren natürlich die Leute in der Produktion dann irgendwann, ne? Das waren ja die Leipziger. Mhm. Ist ja in Leipzig gebaut worden. Die waren dann am Anfang bei uns, haben in der quasi Pilotserie, die sind dann hier aufgebaut worden. Das sind 6 Autos gewesen. Mhm. Und dann die Nullserienfahrzeuge sind, meine ich, dann in Leipzig aufgebaut worden, ne?
Also wirklich beeindruckendes Projekt. Eine Frage, die ich mir so gestellt habe, wenn man als Basis jetzt mal den W124 nimmt für den 500e und den Audi 80 für den RS2, aus welcher Basis ließ sich leichter ein hochmotorisiertes Auto bauen?
Ja, leichter aus dem Audi 80.
Aus dem Audi.
Weil wir da an der Karosserie nichts ändern mussten.
Okay.
War aber auch eine Prämisse. Also Audi hat gesagt, wir steuern nicht. Also ihr kriegt die Karosse, die wird auch bei uns lackiert, die kriegt ihr so. Da darf aber nichts dran geändert werden. Und es gab aber ein Teil, was geändert werden musste, das war aber ein Schraubteil. Das ist ein Querträger vorne, an dem sich das Motormoment abgestützt hat. Der musste verstärkt werden. Aber das war eben kein Problem, weil er ein Schraubteil war. Aber bei Mercedes musste man halt, das war ja nun ein V8-Motor, das ist ja nicht vergleichbar, dann musste die Karosserie geändert werden und viel mehr von der Peripherie geändert werden. Ja. Also das war beim Audi RS2 einfacher. Okay. Insofern war der Aufwand, der da reingesteckt werden musste, auch finanziell, war geringer als beim Mercedes.
Ja. Weil tatsächlich der Leistungssprung ja fast gleich war. Also der Basis Audi S2 hat ja auch 240 PS gehabt und dann 315 PS. Und bei Mercedes waren es, glaube ich, 220 PS vom 320er auf 326 PS.
Ja, aber es ist schon ein Unterschied, ob Sie jetzt da in einen Motorraum, der für einen Reihenmotor gemacht ist, einen V8 reinsetzen oder ob Sie den Motor im Prinzip belassen und jetzt nur und
Turbolader ändern, ne?
Ja.
Und Peripherie.
Ja. Die ganze Motorperipherie ändern, also das ist schon ein Unterschied.
Ja. Tolle Projekte. Also ich bin ganz beeindruckt und begeistert, was Sie in Ihrer Karriere machen konnten.
Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe sehr viel Glück gehabt, dass ich 2-3 Mal zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle war. Das gehört dazu einfach.
Das stimmt, ja. So, und im Ruhestand sind Sie seit wann? Seit nach dem 918-Projekt dann?
Nach dem 918, ja. Also ich bin jetzt 8 Jahre aus der Firma raus. Davon waren erstmal 4 Jahre die Ruhephase von der Altersteilzeit. Mhm. und dann jetzt seit 4 Jahren richtig in Rente.
Und jetzt schrauben Sie noch an Motorräder.
Ja, jetzt schraube ich an Motorrädern. Also, ja, also ich habe mehrere Motorräder und die habe ich alle selber restauriert. Und da mache ich auch solche Sachen, dass ich habe eine 750er Zündapp, die hat ein Vierganggetriebe. Da habe ich mich dann mal hingesetzt, habe ein Fünfganggetriebe konstruiert und aufgebaut und da reingebaut. Und
ernsthaft?
Ja.
Okay. Ja. So was machen Sie.
Ja, irgendwie muss man ja mit seiner Zeit was Sinnvolles.
Genau. Und wie machen Sie das? So ein Getriebe, wird das von null auf?
Ich habe erstmal natürlich das Getriebe mir angeguckt, was da drin ist, und habe das in meinem, ich habe mir ein kleines CAD gekauft. Ich habe das ja eigentlich nie gelernt, aber das habe ich mir so ein bisschen beigebracht und habe das dann erstmal in dem CAD aufgebaut. Und dann habe ich festgestellt, boah, die haben damals schon etwas großzügig konstruiert, da ist recht viel Platz, und heute kann man die Zahnräder vielleicht auch ein bisschen kleiner machen. Kriege ich nicht vielleicht da 5 Zahnräder hin, wo die damals 4 reingebaut haben? Ja. Und das war relativ klar, dass relativ schnell klar, dass das geht. Was natürlich eine viel größere Aufgabe war, die Schaltung hinzukriegen. Weil für 4 Gänge brauchen Sie 2 Schaltgabeln, für 5 Gänge brauchen Sie 3 Schaltgabeln. Und dieses entsprechende Schrittschaltwerk, was da drin ist, das kann nur 2 Schaltgabeln. Also das war dann klar, wenn ich das mache, dann muss ich ein komplett neues Schrittschaltwerk konstruieren.
Okay.
Und das habe ich dann mal gemacht. Und ich hatte Ihnen ja schon erzählt, dass ich auch ein bisschen Werkstatt zu Hause habe, und ich habe meine Fräsmaschine auch ertüchtigt, dass ich da Zahnräder fräsen kann und sowas, und so, dass es auch in einem finanziellen Rahmen blieb. Ne? Sonst, wenn Sie sowas machen lassen, dann hinterher, das können Sie nicht bezahlen, dann das geht nicht.
Also das klingt auf jeden Fall aufwendig, dass es für mich
am Prinzip das war auch eine Sache, die 1,5 Jahre gegangen ist. Und da sind mir natürlich meine Kontakte auch sehr zugute gekommen. Also da habe ich dann zum Beispiel mit dem Richard Knoblauch, der das Carrera GT-Getriebe konstruiert hat, da habe ich mich mit ihm hingesetzt und haben ein Design-Review gemacht. Ne? Und da habe ich sehr viele wertvolle Tipps dann bekommen, was ich dann noch machen muss, was ich ändern muss. Und ja.
So, jetzt wissen wir, was Porsche-Rentner machen. Sie bauen Getriebe vom alten Motorrädern um.
Genau.
Und flanschen noch einen Gang drauf. Okay. Was haben Sie noch? Ihr ältestes Motorrad ist eine NSU, oder?
Eine NSU, eine 501 TS von Baujahr 1930.
Okay.
Ja, das ist das Älteste.
Es ist mir aufgefallen, dass ganz viele Kollegen von Ihnen, also tatsächlich Ingenieure von Autoherstellern, ob es jetzt Porsche ist oder auch Bugatti oder so, die sind Fans von ganz, ganz alten Motorrädern. Also diese 30er-Jahre-Maschinen, das scheint da irgendwie angepfiffen zu sein. So, vielleicht liegt das daran, dass die Technik so offen liegt oder dass das so rudimentär ist? Oder?
Also mich haben alte Motorräder schon immer interessiert. Und hier war es ganz einfach so, dass dieses Motorrad ist damals in der Oldtimer-Markt mal angeboten worden, zerlegt in Teilen. Und da ich da auf der Suche nach einem neuen Restaurationsobjekt war, habe ich dann da sofort angerufen. Also ich war oder bin immer noch Abonnent von der Zeitschrift, sodass ich also sehr früh die gekriegt habe. Und dann habe ich gleich am Telefon gesagt, ja, Preis stimmt,
okay,
mache ich. Das war in Berlin. Ich habe gesagt, ich komme nächste Woche hoch und hol's ab.
So geht das. So, jetzt bin ich gespannt, was die letzten 50 Liter bei Ihnen sind. Und zwar ist ja immer, wenn das Rohöl ausgeht und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit zugeteilt, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie die?
Oh, ja, ganz klar Carrera GT, gar keine Frage. Auf welcher Strecke? Ja, auf einer Rennstrecke, wobei wahrscheinlich nicht Nürburgring, weil da bin ich nicht der Spezialist. Und Nürburgring, um Spaß zu haben, muss man Kenner sein, das würde ich mir nicht zumuten. Hockenheimring oder sowas, also eine flache Rennstrecke, wo ich jede Kurve sehen kann, würde ich fahren. Und mit 50 Liter komme ich da auch ein paar Runden weiter.
Mit 50 Liter können Sie auch alternativ 100 Mal einfach die Kupplung schnalzen lassen.
Nein, das Auto ist gemacht worden, um auf einer Rennstrecke zu fahren.
Ja.
Dafür ist das Auto gemacht worden, und das würde ich dem als Letztes dann nochmal gönnen.
Toll. Michael Hölscher, vielen Dank für das tolle Interview.
Ja, danke schön auch, dass ich bei Ihnen sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke.
Das war Michael Hölscher und die Geschichte des Carrera GT. Und wer hätte gedacht, dass wir am Ende noch über alte Motorräder reden würden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Übrigens ist Rainer Braun auch wieder mit einem neuen Video aus seiner Buchpause zurück und bei mir auf YouTube zu sehen. Und dort findet ihr auch zahlreiche weitere Videos rund ums Thema alte Schule. Danke für euer Interesse und fürs Zuhören, und bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.